Evolution FM auf Radio Lora München 92.4. Bei Evolution FM sendet die Regionalgruppe München der Giordano Bruno Stiftung jeden dritten Mittwoch in ungeraden Monaten von 20 bis 21 Uhr. Hier hören Sie News aus den Natur- und Sozialwissenschaften und das insbesondere aus einer naturalistischen Perspektive, die Ihnen wissenschaftliches Denken und Humanismus näher bringen möchte. Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Evolution FM. Am Mikrofon ist Benjamin Kleinke und heute auch Frau Dr. Gabriele Tiller. Hallo.
Hallo.
Du bist Naturwissenschaftlerin.
Ich bin Naturwissenschaftlerin, ja. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, habe in diesem Fachbereich auch promoviert in Ernährungsmedizin und war davor auch schon lange Jahre Krankenschwester. Habe also eine ganz bunte Mischung aus, ich sag mal, praktischer medizinischer Erfahrung, dann naturwissenschaftliche Erfahrung eben vom Studium und dann diese Kombination aus Naturwissenschaft und Medizin in der Doktorarbeit.
Ja, und über Naturwissenschaft soll es auch heute gehen. Wir haben ein paar Webseiten, die wir vorstellen wollen. Das ist einmal
PubMed. Also eine Rechercheseite für wissenschaftliche Publikationen.
Und dann haben wir eine etwas lustige Seite, nämlich Discover a Correlation, eine Seite mit völlig sinnlosen Korrelationen, mit denen gezeigt werden soll, dass Korrelation und Kausalität nicht das gleiche ist. Dann haben wir noch ein Interview mit Tobias Leibfritz über Masern und Impfungen dagegen. Und dann hören wir jetzt erstmal ein bisschen Musik. Das war Run vom Kraftfutter-Mischwerk. Und du hast eine Webseite mitgebracht sozusagen, die heißt PubMed. Und da kann man wissenschaftliche Publikationen finden. Mhm. Wie mache ich das?
Wie machst du das? Oder ja, die erste Frage, warum sollst du das machen, wenn du...
Ja, kann okay, warum soll ich das machen?
Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, warum ich das ganz spannend finde, die in der Süddeutschen waren. Da geht es um zwei Studien, die auf der Wissensseite vorgestellt wurden. Zum einen über Aspirin gegen Krebs und Infarkt. Mhm. Und zum anderen um Vitaminmangel, der das Alzheimer-Risiko erhöht. Mhm. Jetzt finde ich das ganz spannend. Das sind ja Beschreibungen der Studie aus Sicht eines Autors für die Süddeutsche. Wenn einen das interessiert, kann es sich aber lohnen, mal einen Blick in die Studie zu werfen, um eine Idee zu bekommen, was da genau passiert ist.
Mhm. Und zu wissen, ob der Autor von der Süddeutschen die Studie verstanden hat.
Ja, und auch, ob man seine Meinung teilt, weil er hat nicht einfach nur die Studie vorgestellt, sondern auch eine eigene Meinung zu dieser Studie natürlich geäußert. Also zum Beispiel schreibt er an einer Stelle, dass diese Autoren der Studie eine gewisse Euphorie zeigen, bei der man diskutieren kann, ob das vielleicht daran liegt, dass sie dem Unternehmen Bayer angehören, die Aspirin herstellen. Ja? Mhm.
Und da machen ist es ja auch ganz viele andere inzwischen.
Machen viele andere, aber es wäre natürlich spannend, sich selber vielleicht mal eine Idee zu verschaffen, sehe ich das genauso.
Mhm. Ja? Okay, das wollen wir jetzt mal probieren,
genau.
Oder?
Genau. Und dafür ist PubMed deswegen geeignet. Da gibt es ja fast 5000 internationale Fachzeitschriften. Also man kann da deutsche Fachzeitschriften finden. Überwiegend wird man englischsprachige finden. Und wenn man da jetzt suchen möchte, kann man einfach mal PubMed eingeben, also von Publication und Med ziehen.
Ja, also die Adresse sieht dann ganz wild aus von nih.gov, aber PubMed in die Suchmaschine des geringsten Misstrauens eingetippt
genau.
Und schon findet man die.
Genau, da tauchen dann noch ein paar Abkürzungen auf, die haben zu tun mit dieser Bibliothek und diesem National Institute for Health, also diese einfach die PubMed finanzieren. Ja? Deswegen ist die Adresse so lang, aber PubMed selber ist diese Oberfläche, wo man jetzt Studien suchen kann. Im Endeffekt reichen, um eine Studie zu finden, drei Angaben. Welche drei das sind, das ist egal. Wenn ich jetzt eine Studie gezielt suchen möchte, gehe ich in der Mitte der Website auf PubMed Tools und da gibt es einen Punkt, der heißt Single Citation Matcher. Mhm. Also der matcht wirklich für eine einzelne Studie die Daten, die ich eingebe und ich klicke jetzt mal Single Citation Matcher an und dann geht ein neues Fenster auf. Und da sieht man jetzt schon, was für Angaben man machen kann, muss man nicht alle. Ganz oben das Journal, also der Name des Heftes.
Der bei der Süddeutschen genannt?
Der ist in dem Fall genannt und im einen Fall ist es Annals of Oncology und im anderen das Fachblatt Neurology, also Neurologie. Aber fangen wir doch mal mit Annals of Oncology an. Und wenn du jetzt Annals eingibst, dann tauchen gleich ganz viele Annals auf. Und wenn du genau jetzt Oncology, bleibt nur eines.
Mhm, genau, das funktioniert ja schon mal super.
Dann würde ich immer, da steht jetzt als Date, Jahreszahl, Monat, Tag, brauchst du nicht, einfach 2014. Und dann reicht die weiteren Angaben, Volume und Issue, brauchst du alles nicht. Geh mal weiter bis zum Autor. Und der Autor ist hier auch genannt, der heißt Kuczyk, also C-O-Z-I-C-K. Und da kriegst du auch verschiedene Angebote, da lässt du einfach Kuczyk, so, brauchst nichts weiter angeben. Und diese drei Angaben reichen in der Regel, wenn du jetzt auf Search klickst, um die Publikation zu finden als Abstract. In dem Fall gibt es tatsächlich nur einen Kuczyk, der 2014 in diesem Heft was veröffentlicht hat. Es ist theoretisch möglich, dass wenn das jetzt ein Name wie Müller ist oder Miller, dass du dann 10 Publikationen angeboten bekommst. Mhm. Dann könnte es interessant sein, wenn du jetzt in dem einen Fall ist sogar in der Süddeutschen angegeben gewesen, dass es Band 83, also Volume 83 ist, könntest du dann auch mit eingeben.
Mhm. Okay, brauchen wir in diesem Fall nicht, weil wir haben hier schon gefunden, genau. Estimates of Benefits and Harms of Prophylactic Use of Aspirin in the General Population.
Genau. Und was du findest, ist immer das Gleiche, nämlich der Abstract, der genauso aufgebaut ist wie die Publikation in dem Journal. Diese Publikation wird gern Paper genannt. Mhm. Paper ist diese Publikation. Und da wirst du immer ein bisschen Hintergrundinformationen finden, also warum hat man die Studie gemacht. Du wirst die Methoden beschrieben finden, dann ein Absatz Results, die Ergebnisse und die Conclusions. In der Studie ist es noch ein bisschen ausführlicher. Da sind die Methoden natürlich genau beschrieben, welche Patienten waren in der Studie, wie war die Statistik. Und die Conclusions, da ist eigentlich eine sehr umfangreiche Diskussion, wie man es in jeder wissenschaftlichen Arbeit finden wird. Und am Schluss nochmal eine Conclusion. Aber der Inhalt und wichtige Informationen kannst du tatsächlich diesem Abstract schon entnehmen.
Mhm, da steht schon genau eine Dosis und ein Zeitraum, genau, in dem das passiert ist. Ja. Über 5 Jahre, nämlich zwischen, ja, 75 und 325 Milligramm pro Tag, konkludieren Sie hier schon. Das ist in vielen Fällen wahrscheinlich schon ausreichend. Wenn man jetzt an die, ja, Studie selber ran möchte, an das gesamte Paper, dann, ja, muss man wahrscheinlich eine Universität aufsuchen oder ein PDF kaufen für 70 Euro oder so.
70
sowas.
Nicht, es sind meistens zwischen 30 und 50 oder 60, mhm, Euro. Du kannst aber, das ist ganz spannend bei PubMed, rechts oben ist immer ein Link, so ein Button. Ja? Mhm. Hier ist es jetzt Advanced Access Oxford Journal. Ja, kann man draufklicken. Mhm. Und in dem Fall ist die Studie frei zugänglich. Also du kannst tatsächlich das PDF von dieser Publikation bekommen. Also die Vollversion, da geht dann eine Seite auf die, aus dem Journal, dieses, mhm, Annals of Oncology, was wir gerade eingegeben haben. Und da ist immer irgendwo rechts ein Button, wo steht Full Text PDF. Und hier steht Free daneben. Mhm. Das heißt, das können wir uns jetzt umsonst runterladen. Und du hast jetzt hier eine Information, die hatten wir gerade bei PubMed. Das lag schon nahe. Das ist keine Studie, die durchgeführt wurde, sondern das ist ein Review. Das heißt, das sieht man hier bei Methoden. Jetzt sind wir nochmal zu dem Abstract zurückgegangen. Der Abstract findet sich genauso am Anfang der Publikation. Und im PubMed sieht man schon, dass da eben Informationen was collected from the most recent systematic reviews. Das heißt, die haben Daten aus anderen Reviews zusammengesammelt. Und auf Basis dieser Daten dann ihr Review gemacht, also ihre, ja, Zusammenfassung oder Übersicht.
Das ist also das keine, eine Metastudie dann? Oder?
Eine Meta-Analyse ist nochmal was anderes. Ein Review ist tatsächlich so eine Übersicht. Ja. In der Meta-Analyse hast du nochmal direkt festgelegt, welche statistischen Verfahren du einsetzen musst. Ich gehe jetzt nochmal auf die Seite. Und hier steht jetzt ganz groß oben drüber Review. Mhm. Das heißt, du siehst sofort, dass das einfach eine Zusammenfassung ist von Ergebnissen oder eine Beschreibung und Zusammenfassung von Ergebnissen aus anderen Studien. Mhm. Keine originär aufgesetzte Studie.
Und teilen wir jetzt die Meinung des SZ-Autors über ja,
das
die...
Ist, da kann man diskutieren. Immer wenn man die Vollpublikation hat, sieht man auch ein Stück weit schon im Abstract, sieht man die Autoren und wo die alle arbeiten. Mhm. Na, kann man sich also selber ganz gut ein Bild machen. Da steht jetzt verschiedene Leute von Universitäten.
Ja, es sind ganz schön viele
mal.
Vor allem.
Da können wir mal schauen, ob da was von, wenn man jetzt so suchen würde, ob da jetzt was von Bayer steht.
Wir haben ja hier auch den Volltext als PDF, als HTML angeboten und da kann man natürlich nach Bayer gucken.
Da steht was über Funding. Das sind wir jetzt hier. Ich sozusagen am Ende des. Mhm. Aber da sehe ich auch nichts von Bayer.
Ja, nee, das sagt ja auch 0 von 0.
Also das heißt, würde man das jetzt erkennen? Ich müsste jetzt wahrscheinlich die Autoren googeln. Also, dass er jetzt schreibt, das sind etliche von Ihnen beratend für Bayer tätig. Mhm. Also hat er Hintergrundinformationen, die wir dieser Studie jetzt nicht entnehmen könnten. Das ist wirklich erstmal, würde ich jetzt mal denken, wenn ich sehe, eine sehr umfangreiche Gruppe von Autoren, die auch aus sehr unterschiedlichen Forschungseinrichtungen kommen. Also erstmal sehr vertrauenserweckend. Mhm. Würde ich jetzt nicht drüber stolpern. Ja. Und es ist nicht mal in diesen Funding Information steht auch nicht drin, dass jetzt der Bayer irgendwas gemacht hat. Ja. Könnte man diesem Artikel jetzt erstmal nicht entnehmen. Ja, man müsste ihn jetzt wirklich durchlesen, ja, müsste sich genau mal die Methoden anschauen, um da wirklich zu einer Meinung zu kommen. Mhm. Ja. Spannend ist es auch immer zu sehen, wie viele Patienten da eingeschlossen waren.
Ja, es ist ja vor allem auch so, dass das, wenn es ein Review ist, dann wird es ja wahrscheinlich mehrere Methoden gegeben haben, oder?
Genau. Und was Sie jetzt aber hier beschreiben, ist, wie sind Sie umgegangen? Also wie haben Sie die Daten, die Sie aus den ganzen ursprünglichen Studien haben, wie haben Sie die statistisch ausgewertet? Mhm. Das beschreiben Sie jetzt hier. Aber also sind, wenn man jetzt diese Tabelle auf der Seite 2 anschaut, das sind schon große Studien, ja. Man sieht hier, wie viele Patienten oder Cases da drinnen waren, und das sind teilweise Studien mit 20.000 Patienten. Also das ist schon ein umfangreiches Review.
Mhm. Ja. Ja, schön. Das ist,
genau.
Ja, ist ja toll. Also
finde ich spannend.
Ist eine gute Anlaufstelle, um solche Paper ausfindig zu machen. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann sind sogar welche, die frei erhältlich sind.
Genau.
Was offenbar bei Reviews wahrscheinlicher ist, als wenn es sich um einzelne Papers handelt. Weil ja das Problem anscheinend ist, dass die, dass diese öffentlich zugänglichen Publikationsmethoden wie Open Access, glaube ich, gibt es da von der Reputation her nicht so, so verlockend sind für die Autoren, das dort zu veröffentlichen. Die Wissenschaftler wollen halt lieber bei Lancet oder bei Nature. Oder.
Aber da musst du auch reinkommen, ne?
Ja, natürlich. Natürlich.
Da musst du schon eine sehr gute Studie vorbereitet haben, um da reinzukommen, ne?
Das sind halt wirklich gute Deswegen Journals, ist es ja so begehrt, in diesen Magazinen oder Journalen
Aber
zu publizieren.
Aber ich würde eher vermuten, das hat auch was damit zu tun, was jetzt diese Gruppe an Forschern für ein Interesse hat, diese Daten publik zu machen, ja. Mhm. Ob das jetzt zur Verfügung gestellt wird oder nicht. Also da kann schon auch wieder, da muss ja jemand dafür zahlen im Endeffekt, dass diese Daten öffentlich zugänglich sind, ja. Also für Privatpersonen öffentlich zugänglich. Also da wird schon auch irgendein Interesse dahinter stecken, diese Studie öffentlich zugänglich zu machen.
Also sie der breiter Verlag, zu streuen, als wenn man sie jetzt in einem Fachmagazin veröffentlicht. Was?
Und sie ist ja in einem Fachmagazin veröffentlicht, aber es, dass man nicht dafür zahlen muss, sondern jeder reingucken kann, da muss schon, irgendjemand hat das entschieden. Und so ein Journal beschließt nicht einfach, ach, die mache ich jetzt öffentlich zugänglich. Ja? Bei denen geht dadurch ja schon auch Geld verloren, ne? Dass man die nicht kaufen muss. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was für Entscheidungen da im Hintergrund fallen, dass, dass so eine Studie dann zugänglich ist. Auch die über Vitamin D ist zugänglich, die über Vitamin D-Mangel und Alzheimer-Risiko.
Okay, jetzt, also ich denke mal, das Vorgehen wäre dann das Gleiche. Wir haben ja wahrscheinlich auch wieder den Namen des Autors
jetzt,
und den Namen von dem
Fachblatt,
wo es erschienen ist.
Jahreszahl
Neurology
weiß man sowieso.
Heißt es. Genau, da ist also das Vorgehen
das
dann
genau das gleiche Vorgehen.
Quasi gleich.
Genau.
Okay.
Und man wird dort, also ich habe noch nie eine Studie in PubMed nicht gefunden, also eine naturwissenschaftliche oder, also das sind, es ist Medizin, Zahn, Veterinärmedizin, Psychologie und öffentliches Gesundheitswesen. Und also alle naturwissenschaftlichen Publikationen würde man dort finden.
Wunderbar.
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Sicherheit noch Freiheit. Benjamin Franklin.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
So, jetzt kommen wir noch zu einer anderen Website. Discover a Correlation nennt sich die. Oder Spurious Correlations. Das ist jetzt natürlich nicht so ausgefuchst wie PubMed. Das ist ganz einfach. Man kann hier nämlich auch was auswählen, und zwar irgendwelche Daten, die mal erhoben worden sind. Das fängt hier an mit der Scheidungsrate in Alabama. Man kann natürlich auch die in Tennessee nehmen. Das sind also alles amerikanische Staaten. Und drückt dann auf Correlate. Und dann gibt es also eine zweite Auswahl.
Mit der man das dann, eine Korrelation herstellen möchte.
Genau, und es gibt hier also eine ganz, ganz umfangreiche Liste von möglichen Sachen, wo man Korrelationen oder wo Korrelationen gefunden worden sind. Das kann man sich dann aussuchen, zum Beispiel losgegangene Schusswaffen, die jemanden umgebracht haben. Das wähle ich jetzt mal aus und drücke auf Chart, und dann kriege ich gleich eine lustige Kurve, die mir also, die sieht jetzt nicht sehr, also da ist die Korrelation jetzt nicht sehr groß. Mhm. Das Ganze ist am Ende eigentlich ein Scherz, weil die Korrelationen, die werden, glaube ich, so gefunden, dass man einfach nur eine riesige Menge an Daten hat. Und wenn nur der Datenpool groß genug ist, dann finde ich zu allem eine Korrelation. Ja. Die Auswahl, haben wir ja gesehen, ist eben auch schon riesig gewesen.
Ja.
Und da kann man also sehr schön zeigen, dass man völlig zusammenhanglose Fakten, weil es ist ja offensichtlich, dass die Scheidungsrate in Tennessee nichts mit den versehentlich ausgelösten Schusswaffen mit Todesfolge irgendwas zu tun haben können. Das ist völlig ausgeschlossen und offensichtlich, und trotzdem gibt es eben hier so eine gewisse Korrelation, die man hier anhand der Kurven sehr schön zu sehen kriegt.
Aber in der Grafik sind jetzt mal nur die beiden Zeitverläufe, jetzt von 1999 bis 2010, für diese Ereignisse abgebildet. Also die Korrelation zwischen beiden ist grafisch nicht dargestellt, oder?
Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja. Wir versuchen mal ein anderes. Genau. Nehmen wir die Scheidungsrate in Alabama, weil das gleich das erste ist, was hier angeboten wird, und korreliere das mit dem Pro-Kopf-Konsum von...
Doch, mit dem Pro-Kopf Konsum von Mais-Sirup mit hohem Fructosegehalt.
Ja, das versuchen wir jetzt mal und schauen, ob die Korrelation stärker zu sehen ist. Mhm. Ja, schon so ein bisschen. Ne?
Mhm.
Also es ist auf jeden Fall beides jetzt absteigend.
Genau, zwei relativ parallel verlaufende Kurven. Ja. Und die Korrelation ist 0,9, also ja, fast 1.
Ne? Mhm. Also eins wäre identisch, deckungsgleich.
Ja, also sehr hoch, wenn man das jetzt mal so sehen würde und sich nicht weiter Gedanken macht. Ne?
Genau, also man darf ruhig skeptisch sein, wenn man von solchen vermeintlichen Zusammenhängen was mitbekommt oder hört. Ja,
das und wer hat die denn jetzt gemacht, die Website?
Hier gibt es so einen Meta-Artikel über die Website. Stephen Novella ist klinischer Neurologe an der Yale University School of Medicine. Er ist Mitbegründer und Präsident der New England Skeptical Society und betreibt den Neurologica-Blog, der sich vor allem in den Themen Wissenschaft, Skeptizismus, Neurowissenschaft und kritisches Denken widmet.
Mhm.
Und der hat eben diese Website programmiert, um zu zeigen, dass eben eine Korrelation keinen Zusammenhang bedeutet. Also erstmal nicht. Es kann natürlich einen Zusammenhang geben, den muss man aber erstmal erforschen und beweisen.
Ja, und da muss auch nicht kausal sein, ne? Das schreibt er ja auch, glaube ich, hier.
Mhm.
Genau, das schreibt er. Korrelation heißt nicht zwingend auch Kausalität.
Wait, you gotta make sure that your lab is safe. Before you make a measurement so about the space. Got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't wanna be another lab experiment gone wrong.
Go with the goggles, go with the gloves. Go without food and spit out your gum. Go safe, go safe.
And get into it.
Go safe.
Scientists, no accident.
You know the science lab can be a pretty dangerous place. Gotta wear safety goggles to protect your face.
And just in case you still end up with stuff in your eye, you should know how to find the eyewash nearby.
And as a matter of fact, know where the exits are too. Cause if a fire starts, you better know what to do.
And you don't have to be a hero, try to break the mold. Be sure to follow all directions and just do as you're told.
It reminds me of this time I was sitting in lab, trying to work through the experiment and give it a stab. When my partner started grabbing chemicals from the shell, started mixing up some liquids with unusual smells. Before he could stop, it began to bubble up. In a couple of seconds, he was in deep, deep trouble.
So maybe mixing crazy potions didn't go as he planned. He didn't follow the directions and he burned his hand. Ouch.
Wait, you gotta make sure that your lab is safe. Before you make a measurement, so about the space. Got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't wanna be another lab experiment gone wrong.
Go with the goggles, go with the gloves. Go without food and spit out your gum. Go safe, go safe.
And get into it. Scientists, no accidents.
It's lab time and you're ballin' on top of things. Hypothesis made the call on what you wanna see. But hold up, because it looks like you forgot something. Before you pour, let me know what's wrong with this scene.
Your eyes are wide open to taking results.
Or get blinded by all kinds of chemicals. They could splash up and mess up your complexion. So keep it hot, yo, and don those goggles.
The same goes for your fingers, your hair, and your toes. No flip-flop, your kick should have the tips closed. Your fingers should slip through the wrist of some gloves. No acid contamination on your palm.
And your nose, you gotta steer clear of chemicals or they'll burn your nostrils.
And you kinda want those.
Protect it, don't smell it, just
waft with me, waft with me.
Don't need no
medics just waft with me. Waft
hands
with
me. Over the flask, your nose hanging back. Keep your nostrils intact. Just waft with me. Waft with me.
Wait, you gotta make sure that your lab is safe before you make a measurement about the space. Got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't wanna be another lab experiment gone wrong.
Go with the goggles, go with the gloves, go without food and spit out your gum. Go safe, go safe,
and get into it.
Go safe,
scientists, no accident.
I think I really like this lab stuff. I'm gonna do it again tomorrow, cause I can't get enough. I'm safely making crazy things happen. It's fun, it's amazing. I've seen the reactions, I'm done.
Well, you're almost done, man, but can you tell me your plan for what to do with all that toxic waste in your hand?
I just heard the bell ring, I gotta think quick. I think I'll wash it down the sink.
Whoa, 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 hold on, bro. How do you know where that goes? By tomorrow, the sink will be starting to glow. Put the waste in the designated receptacle and clean your station off before you take off, yo.
Put the caps on the bottles?
Yeah, that's right.
Wipe the tabletop off?
Yeah, that's right.
Run the flask on the water?
Yeah, that's right. You cleaned up real nice so you nobody died.
Wait. Now wipe it out. Now wipe it out.
Das war der HGHS Lab Safety Song. Bist du gegen Masern geimpft?
Ja, ich bin so gegen alles geimpft, gegen das man eine Impfung kann.
Aha, sehr gut, ja. Also sind leider nicht alle Leute, aber ich habe vor dieser Sendung mit Tobias Leibfritz gesprochen, der über Masern und Impfungen sehr gut Bescheid weiß. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Im Studio zu Gast Tobias Leibfritz.
Hallo. Hallo.
Du bist Doktorand.
Genau, ich bin Doktorand im Klinikum rechts der Isar. Ich habe in Freiburg molekulare Medizin studiert und bin jetzt für die Promotion nach München gekommen.
Es gibt immer wieder Fälle, wo Kindergärten geschlossen werden müssen, weil dort die Masern ausbrechen. Ich dachte, die Krankheit wäre eigentlich so gut wie ausgerottet.
Also erstmal wird der Kindergarten nicht direkt geschlossen. Es ist eher, wenn beim Kind der Verdacht auf eine Maserninfektion besteht, dann muss das gemeldet werden und dann greifen schon die ersten Maßnahmen und dann darf das Kind nicht mehr in die Gemeinschaftseinrichtung. Also das ist ein Versuch, die Masernausbreitung zu verhindern. Mhm. Wenn es schon infektiös in den Kindergarten gegangen ist, dann wird wahrscheinlich auch der Kindergarten geschlossen. Kommen die Masern zurück? Das muss man differenziert betrachten.
Okay.
Also wenn man sich die Durchimpfungsrate bei kleinen Kindern anguckt, dann ist die relativ hoch. Aber es gibt im Moment eine Lücke bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen, die nach 1970 geboren sind. Und dementsprechend haben wir jetzt gerade zur Zeit wieder genügend Menschen innerhalb der Population, die Masern entweder nicht geimpft sind oder nicht ausreichend geimpft sind. Und dann haben wir entsprechend viele Leute, die eben empfänglich für das Masernvirus sind. Und dann kann sich das Masernvirus in kleinen Endemien ausbreiten. Also Endemie im Vergleich zur Epidemie. Endemie ist lokal begrenzt. Epidemie ist sozusagen etwas größerer Ausmaß. Und wenn es sich dann weltweit verbreitet, wäre es eine Pandemie. Mhm. Und kleinere Endemien, das haben wir eben zum Beispiel letztes Jahr auch in München gesehen. Da könnte man dann natürlich schon sagen, die Masern kommen zurück. Allerdings bestehen für große Teile in der Bevölkerung besteht immer noch Impfschutz.
Mhm. Und die Impfung, die kann man wahrscheinlich auch jederzeit machen lassen.
Genau, also das ist überhaupt kein Problem. Man geht zum Allgemeinmediziner und dann holt man sich seine kleine Spritze ab und dann war es das.
Mhm. Da gibt es ja Leute, die sind da besorgt, dass diese Impfungen irgendwie schädlich wären.
Ja, das kommt durch einen Vorgang, als Impfungen tatsächlich mit Autismus in Verbindung gebracht wurden. Und das konnte aber eindeutig widerlegt werden.
Ja, das war ziemlich verheerend, ne? Diese Wakefield-Studie. Ja. 1998, da hat er einen Zusammenhang unterstellt, in der Lancet leider auch, also eine völlig angesehenes Journal. Tatsächlich hat sich eben rausgestellt, dass das völliger Quatsch ist und die ist aber erst, ich glaube, im Jahr 2010 zurückgezogen worden dann.
Ja, also wenn man in der Wissenschaft versucht, eine Aussage zu treffen, irgendwas ist auf eine bestimmte Art und Weise oder nicht, dann kommt man nicht umhin, eine gewisse Fehlertoleranz einzubauen. Ansonsten müsste man ja ewig testen. Also wenn ich was zu 100 mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von 100% sagen möchte, dann muss ich wirklich alles durchtesten. Ansonsten komme ich auf die 100% ja nicht. Das heißt, innerhalb dieser Fehlertoleranz liegt es natürlich auch, dass allein durch statistischen Zufall irgendwann mal eine Studie publiziert wird, die wo nachher die Aussage ist, es ist so, aber leider liegen wir dann innerhalb dieser 5%, dass es doch nicht so ist. Mhm. Und das ist, könnte ein Fall sein, dass selbst in einem hoch angesehenen Journal wie dem Lancet, dass das dann eben passiert, dass dann tatsächlich eben ein falsch positives Ergebnis oder ein falsch positiver Zusammenhang veröffentlicht wird. Das passiert einfach. Das liegt sozusagen innerhalb der wissenschaftlichen Fehlertoleranz. Und wenn das dann natürlich erstmal publiziert ist, dann braucht man natürlich viel mehr Daten, irgendwie, um sozusagen diesen Fakt wieder zu widerlegen. Mhm. Weil dann möchten sich natürlich die Wissenschaftler, die am Schluss sagen, nee, es ist nicht so, wenn man dann schon gegen Lancet argumentiert, wirklich absichern. Man guckt sich dann auch entsprechend viele Kontrollen an, ob das dann wirklich eben dann auch valide ist und dem ursprünglichen, der ursprünglichen Publikation dann eben widerspricht und zuwiderläuft.
Mhm. Okay, also wenn man keinen Asperger-Autismus bekommen kann von Masernimpfungen, gibt es denn sonst irgendwelche Schwierigkeiten oder muss man irgendwas befürchten?
Der erste Aspekt ist, natürlich kann es lokal an der Impfstelle zu einer Reaktion kommen. Mhm. Das würde ich aber auch fast erwarten. Dann merke ich wenigstens, der Körper bereitet hier eine Immunantwort vor und geht tatsächlich gegen den Impfstoff vor. Der zweite Aspekt ist, man kann Impfstoffe grundlegend unterscheiden in Tot- und Lebendimpfstoffe. Masern ist ein Lebendimpfstoff, der tatsächlich aktiv im Gewebe was macht. Und dann kriege ich natürlich an der Einstichstelle kriege ich eventuell eine Reaktion.
Reaktion heißt, es wird ein bisschen rot und...
Genau, es wird ein bisschen rot. Manche Leute haben tatsächlich irgendwie, die fühlen sich dann danach auch schlapp. Da kann ich jetzt persönlich nicht sagen, wie viel Psychosomatik da auch dabei ist. Soweit ich weiß, gab es in den letzten Jahren keine größeren Impfkomplikationen. Also wenn man tatsächlich eine größere Impfkomplikation hat, dann wird das im Normalfall ans Robert-Koch-Institut gemeldet und die schicken dann meistens ein Expertenteam, die dann tatsächlich untersuchen, ob die Komplikation mit der Impfung wirklich zusammenhängt. Und meines Wissens nach irgendwie wurden bei so und so viel Millionen Impfdosen, die tatsächlich in Deutschland gegeben werden, konnte man eigentlich in allen Fällen die schwere Komplikation nicht auf die Impfung zurückführen.
Mhm. Okay. Und dann muss man vielleicht mal erklären, wie das funktioniert mit so einer Impfung. Das sind ja, glaube ich, die Krankheitserreger, die aber ein bisschen verändert sind, damit die eben nicht zu der Krankheit führen, oder?
Genau. Also bei einem Lebendimpfstoff, das sind meistens attenuierte Impfstoffe, also in dem Fall bei Masern ist es ein Virus. Was man macht ist, entweder man schickt das Virus durch mehrere Tierpassagen. Das heißt, das Masernvirus ist ja sehr gut an den Menschen angepasst. Und wenn man jetzt das Masernvirus in ein Tier gibt, was für das Masernvirus jetzt nicht der Haupthost ist, jetzt fehlt mir das deutsche Wort.
Der Wirt.
Der Wirt. Dann muss sich das Virus sozusagen an das Tier anpassen. Und die Viren, die man nachher nach etlichen Passagen aus dem Tier wieder rauskriegt, die sind natürlich angepasst an das Tier und nicht mehr so sehr angepasst an den menschlichen Wirt.
Ah, aber ähnlich genug, dass das Immunsystem sich dann genau darauf stürzen kann und dann auch die Masern, die an den Menschen angepasst sind,
genau,
genauso killt.
Genau. Mhm. Eine andere Möglichkeit zu attenuieren ist, man verwechselt die Temperatur. Also Masernvirus repliziert, also vermehrt sich innerhalb uns natürlich bei 37 Grad Körpertemperatur. Und was man jetzt macht, ist, man kann zum Beispiel das Virus auf eine Zellkultur geben, die bei 25 Grad wächst. Und dann adaptiert sich das Virus eben, die optimale Vermehrungsrate hat es dann bei 25 Grad. Und auch das ist dann, wenn es dann wieder in einen 37 Grad heißen Körper kommt, nicht mehr so effizient. Das ist dann auch ein abgeschwächter Impfstoff. Bei Totimpfstoffen ist es nochmal was ganz anderes. Bei Totimpfstoffen hat man im Normalfall nur ein einzelnes Protein. Also wenn man sich das Virus als so eine Kugel vorstellt, dann hat das im Endeffekt so Protein-Spikes auf der Oberfläche und die haben eine bestimmte Form, gegen die kann der Körper Antikörper entwickeln und damit das Virus neutralisieren. Bei einem Totimpfstoff nimmt man nicht mehr das ganze Virus. Also das heißt, der Impfstoff, der einem verabreicht wird, ist gar nicht in der Lage, die Krankheit überhaupt noch auszulösen, weil es nur noch ein bestimmtes Protein aufgereinigt des Virus ist, was man mit Adjuvantien, also Zusatzstoffen im Impfstoff, eben gespritzt bekommt. Und dann entwickelt der Körper Antikörper gegen diese Virusoberflächenproteine. Und dann kann das Virus im Normalfall nicht mehr in die Zelle rein oder wird vorher schon vom Antikörper abgefangen, wenn es im Blut zirkuliert. Bei den Impfstoffen, bei denen es funktioniert, verhindert dann die Virusinfektion eigentlich sehr gut.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut. Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Das war Wire and Flashing Lights von Professor Click. Diese Adjuvantien, da habe ich mal verstanden, das sind so Mittel, die die Impfwirkung verstärken sollen.
Ja.
Das war diskutiert worden in den Medien, als es um diesen Schweinegrippe-Impfstoff ging, der da in großer Menge von der Regierung gekauft ist. aus Bundesmitteln. Und
ja, der, glaube ich, mittlerweile sogar schon wieder vernichtet ist.
Der ist wohl inzwischen abgelaufen. Und da war es aber so, dass es zwei Impfstoffe gab. Also die interessanterweise die Regierungsmitglieder, die haben sozusagen den teureren Impfstoff bekommen. Und so fürs Volk gab es den mit den Adjuvantien, von denen dann behauptet wurde, dass da Quecksilber drin sei und was weiß ich nicht alles. Ist da was dran?
Ja, also die Zusatzstoffe sind tatsächlich in sehr geringen Dosen in den Impfstoffen drin. Soweit ich weiß, sind das zum Beispiel Aluminiumsalzverbindungen und tatsächlich auch Quecksilberverbindungen. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass gerade wenn ich eben den Totimpfstoff habe, also zum Beispiel der Grippeimpfstoff, wenn ich den natürlich subkutan ins Unterhautfettgewebe spritze, der vermehrt sich nicht. Wie auch. Ist ja gar kein Virus mehr drin. Mhm. Und dann muss ich dem Körper natürlich irgendwie vorgaukeln, dass sich das Virus vermehrt. Weil wenn der Körper einmal kurz feststellt, oh, wir haben hier ein paar Proteine, die sind nicht körpereigen, aber irgendwie, da habe ich keine kontinuierliche Proteinfreisetzung, dann macht der Körper da im Normalfall eigentlich auch kein großes Ding draus. Mhm. Und wenn ich jetzt eben die Immunreaktion tatsächlich brauche, damit ich nachher den Impfschutz habe, dann muss ich natürlich was beigeben, was sozusagen kontinuierlich und langsam sich auflöst und dadurch irgendwie Virusprotein freisetzt. Und das macht man eben mit diesen Adjuvantien.
Mhm. Okay, also das heißt, diese Proteine, die sind da praktisch in der Verbindung mit den Adjuvantien und wenn die sich dann lösen, dann werden die freigesetzt. Und
ich stelle mir das so vor, im Endeffekt wie ein Salzkristall, wo die Proteine innen drin sind und dann löst sich dieser Kristall ganz langsam auf und setzt diese Proteine dann frei. Mhm. Und gerade die Quecksilberverbindungen, bei dem, was wir tagtäglich irgendwie auch in Quecksilberspuren irgendwie aufnehmen, ist das kein großes Ding.
Kann man ich wahrscheinlich gar nicht nachweisen.
Dann. Die meisten, ja, nachweisen kann man mit anorganischer Chemie fast alles. Okay. Aber viele Leute irgendwie haben ja auch Amalgam-Zahnfüllungen. Mhm. Das ist ja auch eine Quecksilberverbindung und da passiert eigentlich auch nicht viel.
Mhm. Okay, also jedenfalls muss man keine Quecksilbervergiftung befürchten.
Nein.
Wenn man sich gegen Masern impfen lässt.
Definitiv nicht.
Impfen lassen möchte man ja vor allen Dingen seine Kinder, wahrscheinlich schon in jungen Jahren.
Ja.
Wie ist denn das mit den Masern? Die kriegen da rote Punkte und haben ein bisschen Fieber und nach einer Woche sind sie wieder gesund, oder?
Ja, man kann ganz generell sagen, dass wenn Kleinkinder die Masern kriegen, die Krankheit an sich nicht so schlimm verläuft, wie wenn man sie erst in jungem Erwachsenenalter oder im Erwachsenenalter kriegt. Aber bei Kleinkindern sind natürlich die Komplikationen auch nicht auszuschließen. Also generell beginnen die Masern eben wie eine normale Grippe. Kind fühlt sich abgeschlagen, hat Fieber, Husten, fühlt sich schlecht. Und dann kommt irgendwann das klassische Masern-Exanthem, also dieser Hautausschlag dazu. Und dann ist es halt auch relativ offensichtlich. Wenn das alles wäre, dann weiß ich nicht, ob wir unsere Kinder überhaupt impfen würden. Aber es sind tatsächlich die Komplikationen, die eben so gravierend sind, dass man im Endeffekt Masern, man sagt immer, Masern ist eine Kinderkrankheit. Das klingt für die meisten schon so harmlos, nach dem Motto, ja, ich krieg das und dann halt das wieder aus und dann war es das schon. Es sind tatsächlich die Komplikationen, die hier das schon fast ein Riesenproblem sind. Also die Komplikationen sind bei Masern. Einmal habe ich natürlich schon eine Virusinfektion in mir drin. Masern sind schon eine recht schwere Infektion. Wenn dann natürlich noch ein Bakterium kommt, wie zum Beispiel ein Haemophilus, dann habe ich eine Superinfektion, also sozusagen eine Infektion, die sich auf eine andere draufgesetzt hat. Und dann kann es tatsächlich lebensbedrohlich werden. Und bei Masern ist es jetzt so, eben die, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht nicht ganz so schlimmen Komplikationen, die sich aber dann schon auch auswachsen können, sind Lungenentzündung oder auch Mittelohrentzündung. Das hört sich jetzt auch nicht so schlimm an. Allerdings, wenn man einer der betroffenen Leute ist, die dann in ihrem weiteren Leben eben nicht mehr richtig hören, weil das dauerhaft geschädigt ist, dann ist das schon weniger lustig. Mhm. Und dann geht es eben weiter mit Gehirnhautentzündung. Und ein Sonderfall, gerade bei Masern, ist die subsklerosierende Panenzephalitis, SSPE. Das ist, ich weiß nicht genau, wie das Virus das anstellt, aber letztendlich setzt sich das Virus im Gehirn fest und dann kann das irgendwie bis zu 10 Jahre später kann das reaktivieren und macht aus dem Gehirn einen Schweizer Käse und dann war es das. Und das ist natürlich was man auf jeden Fall verhindern möchte, also gerade die Komplikationen. Das ist natürlich dann auch das, wo Leute ins Krankenhaus müssen, was zum Beispiel bei Erwachsenen gar nicht so selten ist. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass 60% der Erwachsenen, wenn sie Masern kriegen, im Krankenhaus landen. Mhm. Also so lustig ist es nicht. Und das verursacht dann natürlich auch wieder Kosten. Also es ist natürlich nicht nur ein Kostenaspekt, sondern erstmal primär ein Gesundheitsaspekt. Mhm. Aber mit den Komplikationen ist tatsächlich nicht zu spaßen.
Ja, also es klingt so, als wollte man es auf jeden Fall vermeiden. Und das scheint ja sehr einfach möglich zu sein.
Ja, mit der Impfung ist es tatsächlich sehr einfach möglich. Es ist auch wieder erstmal eine individuelle Geschichte, dass ich für mich sage, ich möchte die Masern nicht kriegen, also lasse ich mich impfen. Allerdings kommt ein weiterer Aspekt dazu. Es gibt Leute, die können sich nicht impfen lassen. Entweder, weil sie zu jung sind, also die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, das ehemalige Bundesgesundheitsamt, hat in ihren Impfempfehlungen für Masern eben drin, dass man Kinder frühestens irgendwie ab dem 9. Lebensmonat impft. Das hat damit zu tun, dass im Normalfall die Mutter immunisiert ist. Und Antikörper, also Antikörper, die gegen das Masernvirus gerichtet sind, über die Muttermilch an ihr Kind weitergibt. Mhm. Und diese Antikörper, die das Kind dann aufnimmt, die würden dementsprechend den Impfstoff sozusagen schon neutralisieren oder zumindest abschwächen, sodass man nicht mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass das Kind, wenn es dann einmal geimpft ist, auch tatsächlich einen Impfschutz hat. Und deswegen impft man erst ab dem Zeitpunkt, wo der Säugling auch schon irgendwie eine bessere Barriere im Darm hat, also vielleicht auch schon nicht mehr so viel Antikörper aufnimmt, sondern die Antikörper eher dann auch tatsächlich schon verdaut und ganz normal wie jedes andere Protein eben dann auch aufnimmt.
Aha.
Und gerade eben bei den Personengruppen, also kleine Kinder, die nicht geimpft werden können, und bei Immunsupprimierten, das zählt zum Beispiel auch, zählen HIV-Patienten dazu, die natürlich aufgrund ihrer Krankheiten Immunsuppression haben, die schützt man natürlich dadurch mit, dass man einen möglichst weiten Bevölkerungsteil durchimpft.
Mhm.
Weil wenn ich da natürlich, das heißt dann Herdenimmunität, wenn ich dann sozusagen...
Schöne Bezeichnung, ja.
wenn ich dann, bei Masern ist das leider so, Masern sind sehr kontagiös, also die Übertragung auf ungeschützte Personen liegt bei nahezu 100%.
Mhm.
Und das heißt, jeder, der mit dem Maserninfizierten in Kontakt kommt, infiziert sich im Regelfall auch. Und deswegen brauche ich bei Masern eine relativ hoch angesiedelte Herdenimmunität von mindestens 95%. Aber wenn ich mindestens 95% der Bevölkerung geimpft habe und es tritt dann irgendwo ein Masernfall auf, dann sind so viele Leute drumherum geimpft, dass sich das Virus nicht effizient ausbreiten kann und im Normalfall irgendwie dann entweder schon mit der ersten Infektion oder mit einer kleineren Ausbreitung lokal ist der Ausbruch dann auch schon wieder eingedämmt und dann war es das. Und das ist natürlich der Vorteil der Herdenimmunität, dass ich die Leute, die ich gar nicht impfen kann oder wo die Impfung nicht wirkt, es gibt auch ganz, ganz normal Low- oder Non-Responder bei einer Impfung, bei denen auf welchen Gründen auch immer die Impfung nicht anschlägt, die habe ich dadurch natürlich mitgeschützt, indem ich das Virus sozusagen immer lokal dadurch begrenze, irgendwie, dass der Großteil der restlichen Bevölkerung durchimpft und immun ist.
Mhm. Wobei in Deutschland, glaube ich, bloß 80% gegen Masern geimpft sind, soweit ich.
Ja, das auch wieder, muss man auch wieder differenziert betrachten. Also gerade bei Kleinkindern irgendwie guckt die STIKO mittlerweile sehr genau drauf.
Mhm.
Und man guckt zum Beispiel bei der Einschulung an, wie sehen die Impfkalender aus, und ist ein entsprechender Impfschutz da. Also bei Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, also MMR oder MMRV, da macht man mittlerweile 2 Impfungen, die Basisimmunisierung und dann sozusagen nochmal den Booster drauf. Und da erreicht man gerade jetzt bei Kleinkindern eigentlich relativ hohe Impfraten. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist man da bei über 92%. Das funktioniert sehr gut. Aber wie gesagt, es besteht eben eine Impflücke bei 1970 und danach geboren. Und dann gibt es natürlich immer Eltern, die aus irgendwelchen obskuren Gründen ihre Kinder nicht impfen lassen wollen.
Ja, die muss man dann schützen, indem halt alle anderen geimpft sind möglichst.
Genau.
Und hoffen, dass es nicht zu viele sind, die sich da... Der Impfung verweigern.
Ja. Was man da noch anmerken muss, ist, es war relativ lange Zeit bei den Masern so, das sind zum Beispiel auch noch die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts, dass diese Komplikationen, die bei Masern auftreten, ungefähr mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 bis 1 zu 20.000 auftreten. Und da gab es, glaube ich, letztes Jahr eine schöne Studie und zum Beispiel in den USA, wo die entsprechende Gesundheitsbehörde, die CDC sind, also die Centers for Disease Control and Prevention, die gehen von wesentlich höheren Zahlen aus. Also da sind wir bei 1 zu 500 bis 1 zu 1.000. Und wenn man sich in Europa lokale Masernausbrüche anguckt, wie sie in letzter Zeit, also in den letzten Jahren stattgefunden haben, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Osteuropa, dann sind die Zahlen auch wesentlich glaubwürdiger. Also wenn man sich einfach anguckt, wie viele Leute haben eine gesicherte Maserninfektion durchlaufen und wie viele sind tatsächlich gestorben, dann landet man relativ gut bei 1 zu 1000. Mhm. Und wenn ich natürlich dann davon ausgehe, dass Masern eine Sterblichkeit von 1 zu 1000 haben, würde ich meine Kinder schleunigst durchimpfen, wenn ich welche hätte.
Mhm. Das klingt einleuchtend, ja. Gibt es noch was über Masern oder Impfungen, was man wissen muss?
Ja, der Impfstoff an sich, wie gesagt, ist ein Kombinationsimpfstoff. Mhm. Damit versucht man natürlich gerade bei Kleinkindern die einzelnen Dosen gering zu halten. Bei Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, irgendwie haben wir natürlich noch zwei andere, oder drei andere Erreger drin. Das ist einmal Mumps, das kann auch irgendwie zu bösen Spätfolgen führen. Röteln ist gerade eben für die Mädchen relevant. Damit versucht man im Endeffekt die Röteln-Embryopathie zu verhindern. Das ist hauptsächlich dann ein Problem, wenn sich eine Schwangere eben am Beginn ihrer Schwangerschaft mit Röteln infiziert. Dann kann das ganz gravierende Spätfolgen für den Säugling, also in dem Fall noch für den Embryo, zur Folge haben. Und das versucht man damit zu verhindern. Und dann ist jetzt seit ein paar Jahren neu dazugekommen, sind Varizellen, also die Windpocken. Ich glaube, auch da versucht man nicht wirklich zu verhindern, dass die Kinder eben den typischen Ausschlag kriegen. Sondern wenn man die Windpocken einmal hatte, dann hat man sozusagen das Virus latent im Körper drin. Das hat sich sozusagen eingenistet. Solange eben die Immunabwehr stimmt, ist das auch kein Problem. Aber gerade im Alter oder dann bei Leuten, die eine Organtransplantation erhalten, und eben das Immunsystem runterreguliert werden muss. Da kann dann das problematisch werden und das kennt man dann im Volksmund als Gürtelrose. Und gerade Gürtelrose bei älteren Menschen ist teilweise schwierig zu behandeln und ist auch extrem schmerzhaft. Und das versucht man natürlich dadurch dann auch zu verhindern, indem man eben die Kinder heutzutage gegen Windpocken impft. Dann kriegen sie die Windpocken nicht mehr. Das Ziel ist aber eigentlich, dass sie dann im Alter eben die Gürtelrose nicht mehr kriegen, die dann halt auch wiederum für das Gesundheitssystem mit relativ hohen Behandlungskosten verbunden ist, wenn dann hospitalisiert werden muss. Und von daher kann ich die Impfung nur empfehlen. Es gibt natürlich noch eine ganze andere Reihe an Impfungen. Da lässt man sich im Endeffekt von seinem Allgemeinmediziner oder von seinem Kinderarzt beraten. Da gibt es entsprechend beim Robert-Koch-Institut die Ständige Impfkommission, die STIKO. Die hat einen Impfkalender, da kann man nachgucken, was sonst noch alles empfohlen ist. Und da gibt es natürlich noch ein ganzes Spektrum an Impfungen, irgendwie, die man durchführen kann. Also Masern ist wichtig, aber die anderen Impfungen sind natürlich auch wichtig. Und dann hoffe ich, dass ich hiermit meinen Beitrag auch dazu leisten kann, dass sich die Bevölkerung durchimpfen lässt.
Ja, das wollen wir hoffen. Vielen Dank, Tobias Leibfritz. Und damit sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Sendung. Falls Sie den Anfang verpasst haben oder Sie später nochmal im Ganzen hören möchten, geht es ab sofort auch im Internet. Auf unserer nagelneuen Webseite zur Sendung unter http://evolutionfm.de finden Sie unsere Sendungen zum zeitsouveränen Nachhören als Podcast. Außerdem stellen wir unter evolutionfm.de zu jeder Sendung eine kleine Sammlung von Links bereit, über die Sie weiterführende Informationen zu den besprochenen Themen finden. Wenn Sie mehr über die Münchner Giordano-Bruno-Stiftung erfahren möchten, besuchen Sie uns doch auf einem unserer nächsten Stammtische. Die finden im Hackab-Schorbräuhaus an der Theresienwiese statt. Und zwar immer am zweiten Dienstag des Monats, das nächste Mal also am 7. Oktober. Los geht's ab 19 Uhr. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Sendung loswerden möchten, kommentieren Sie auf evolutionfm.de. Dort finden Sie auch noch weitere Kontaktmöglichkeiten oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontakt@gbs-muc.de. Wir hören uns wieder am 19. November um 20 Uhr, wie jeden dritten Mittwoch an ungeraden Monaten. Bis gleich der Bund für Geistesfreiheit mit der Gegensprechanlage dran ist, hören wir noch etwas Musik von Soulshade, und zwar The Waiting Room. Und damit verabschieden sich Benjamin Kleinke
und Gabi Tiller.